Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wenn Menschen vor Gericht stehen, die des Mordes, Totschlags oder auch der schweren Körperverletzung angeklagt sind, dann wird häufig ein psychiatrisches Gutachten angefordert, zum Beispiel bei Nahla Saimeh. Sie ist forensische Psychiaterin und hat schon einige Bücher über ihre Arbeit geschrieben, nicht nur die Arbeit für Gerichte, sie hat vorher auch andere Dinge getan. Und sie hat jetzt ein Buch geschrieben, das sich streng genommen mit einer Gruppe von Tätern beschäftigt, die vergleichsweise klein ist, mit den Täterinnen nämlich. Grausame Frauen, schockierende Fälle einer forensischen Psychiaterin heißt dieses Buch. Schönen guten Morgen, Frau Saimeh.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Was Sie auch noch mal selbst im Vorwort des Buches sagen, hätte man, glaube ich, erwartet, nämlich, dass Männer ungefähr 10-mal so häufig Gewaltverbrechen begehen wie Frauen. Das wundert, glaube ich, keinen, aber kann man das eigentlich begründen? Woran liegt das?
Das sind sicherlich komplexe Ursachen, aber eine Ursache ist sicher eine biologische, also das männliche Leithormon Testosteron, dass er im männlichen Körper in weit höherer Konzentration vorhanden ist als im weiblichen und das ja auch schon vor der Geburt die Gehirnausreifung mitprägt, mitbedingt, ist sicher dafür verantwortlich, dass Männer eher eine Neigung haben, aggressiv zu reagieren, eher Konflikte, Frustrationsabbau aggressiv gegen andere abwenden und Frauen bei Gewaltkriminalität ein Stück unterrepräsentiert sind. Das gilt auch für sexuelle Gewalt, mit der ich mich ja sonst gutachterlich auch viel befasse, wo auch Frauen stark in der Minderzahl sind, noch viel stärker als bei Tötungsdelikten zum Beispiel. Also eine biologische Komponente ist sicherlich dabei. Das andere ist aber sicher auch ein Stück weit Erziehung, unsere soziokulturelle Prägung, dass wir bei Männern eher ein gewalttätiges oder in Anführungsstrichen durchsetzungsstarkes Verhalten, wenn nicht sogar erwarten, so dann doch eher legitimieren. Also es sind sicherlich komplexe Ursachen.
Gibt es denn auch Gewaltverbrechen, die viel häufiger von Frauen als von Männern begangen werden?
Ja, das klassische Gewaltverbrechen, das von Frauen viel häufiger begangen wird, ist der sogenannte Neonatizid. Das heißt die Tötung von Neugeborenen innerhalb von 24 Stunden nach der Geburt.
Sie schildern in Ihrem neuen Buch 8 konkrete Fallbeispiele, die Sie so erlebt haben. Natürlich mit veränderten Namen und ein paar Details haben Sie verändert. Die sind, was die Verbrechen angeht, eigentlich sehr unterschiedlich. Das war zumindest mein Eindruck. Würden Sie trotzdem sagen, die haben alle etwas gemeinsam, was die Hintergründe angeht?
Also zum Teil, so würde ich es mal sagen, zum Teil haben sie etwas gemeinsam und zwar Missachtung in der eigenen Kindheit und Jugend, eine emotionale Vernachlässigung, zum Teil auch eigene Gewalterfahrungen oder sexuelle Missbrauchserfahrungen. Das heißt, viele von diesen Täterinnen, aber nicht alle, haben eine beschwerte Kindheit. Was jetzt nicht heißen soll, dass das eine Entschuldigung ist. Das wird immer gerne ins Lächerliche gezogen, nach dem Motto, naja, die Muttermilch war so sauer, dann weiß man schon wieder, der Täter ist wieder schuldunfähig. Das ist überhaupt nicht das Thema, sondern das Thema ist ja vielmehr zu begreifen, warum Menschen sich zu Gewaltstraftätern, Gewaltstraftäterinnen überhaupt entwickeln. Also warum entwickelt sich ein Mensch fehl in einer ganz massiven Art und Weise. Das tun ja nur die wenigsten von uns. Und insofern ist schon spannend zu gucken, warum bei diesen Menschen genau. Und da findet man schon, dass emotionale Vernachlässigung, Gewalttätigkeit, fehlende Liebe in der Kindheit ein Risikofaktor ist. Ganz klar. Aber ich schildere eben auch Fälle, wo einfach eine psychische Erkrankung dazu kommt. Ja, ein Fall von einer Frau, die eben einfach eine Schizophrenie bekommt. Dafür kann sie nichts. Das ist eine schwere psychische Erkrankung mit Persönlichkeitsveränderungen und Verlust der Realität. Und die aus einem religiösen Wahn heraus aggressiv übergriffig wird. Also insofern sind es schon unterschiedliche Ursachen.
Ich finde eine interessante Frage, auf die ich, muss ich ehrlich sagen, bin ich gespannt, auf Sie noch nie eine vernünftige Antwort bekommen habe, ist aber folgende. Es gibt ja auch zusammen mit Terrorismus und Extremismus immer diese Begründungen nicht integriert und genau in solchen Fällen, wie auch bei dem, was Sie sagen, bestimmte Muster aus der Kindheit, auch aus dem fortgeführten Leben, wiederholen sich immer beim gewissen Tätertyp oder Täterinnentyp in dem Fall. Ich stelle mir immer die Frage, es gibt aber je nachdem, worüber wir reden, Zehntausende, Hunderttausende oder sogar Millionen Menschen, die ein vergleichbares Leben haben und vergleichbare Erfahrungen machen, und die werden dann nicht zu Verbrecherinnen.
Ja, das ist richtig. Aber es ist natürlich schon so, dass, ich sag mal, wer wir sind und wie wir uns charakterologisch entwickeln und welches Temperament wir haben, das wird ja schon vor der Geburt mit beeinflusst. Also wenn sie in einem Mutterleib heranwachsen, wo die Mutter schwerer Gewalterfahrung ausgesetzt ist, sehr viel Angst erlebt, möglicherweise Todesangst erlebt und körperliche Gewalt, dann wird ihr eigenes genetisches Muster so programmiert, dass sie auf eine gewalttätige Umwelt vorbereitet werden. Also anders als ein Kind, das irgendwie schon intrauterin ständig mit Mozarts kleiner Nachtmusik bespaßt wird. Ja? Also das heißt, schon vor unserer Geburt werden wir biologisch ein Stück weit auf die Umwelt vorbereitet, in die wir hineinkommen. Dann kommt natürlich ein Erziehungsstil hinzu, inkonsistente Erziehung, Bestrafung aus nichtigen Anlässen, drakonische Bestrafung. Also das sind sozusagen unterschiedliche Faktoren, und man muss natürlich auch sagen, Menschen haben unterschiedliche Ressourcen. Wenn es im sozialen Nahfeld Menschen gibt, die auf der anderen Seite die Fehler oder Mängel eines Elternteils kompensieren können und stabile Bezugspersonen sind, dann kann das sehr dazu beitragen, dass jemand doch die Ressourcen so ausbildet, dass er einigermaßen erfolgreich durchs Leben geht. Jedenfalls so, ohne dass er anderen Menschen massiven Schaden zufügt.
Jetzt haben wir eigentlich noch gar nicht so richtig über die Unterschiede zwischen Männern und Frauen geredet. Sie erwähnen aber bei mehreren Fällen in Ihrem Buch, dass sich da Angeklagte ausdrücklich eine Gutachterin gewünscht haben. Ist nun kein Wunschkonzert, aber offenbar klappt es in gewissen Grenzen, dass dann auch eine Frau das Gutachten anfertigt. Bei den Gesprächen, die Sie dann mit Frauen geführt haben, nicht nur bei denen, die Sie in Ihrem Buch erwähnen, waren die grundsätzlich anders als die Gespräche, die Sie sonst mit männlichen Angeklagten führen?
Nein, nein, das würde ich nicht sagen. Nein, die Gespräche mit Frauen verlaufen nicht anders als die mit Männern. Entscheidend ist ja, dass sich jemand überhaupt auf eine Begutachtung einlässt. Es gibt ja auch Gutachtenprobanden, die sagen, ich lasse mich gar nicht begutachten. Das ist dann immer schwieriger. Aber die Gespräche, die ich führe und die ja immer darauf basieren, dass der Proband oder die Probandin sich bereit erklärt hat oder auch mit ihrem Anwalt besprochen hat, sich begutachten zu lassen, die laufen schon ähnlich ab. Das würde ich nicht unterschiedlich sehen.
Nahla Sami, sie ist forensische Psychiaterin und ihr neuestes Buch heißt Grausame Frauen. Es erscheint heute im Piper Verlag. Frau Sami, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Schönen Tag.